Sichel 38 und 39 für heute. Und dann werden wir sehen, 40 bis 48, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie wir es machen werden. Okay. Ob wir es versuchen, auf einmal zu nehmen oder auf zweimal. Mhm. Ja, weiß nicht, ob es sinnvoll ist, durch diese ganzen Details reinzulesen. Aber auf jeden Fall, diese letzten Kapitel von Hesekiel sind so die schwierigsten. In Hesekiel vielleicht mit bei den schwereren von der ganzen Bibel, vom Alten Testament. Dementsprechend viele unterschiedliche Sichtweisen gibt es auch dazu. Genau, ich habe da ein Zitat von Thomas Eis, ein Bibelausleger. Er sagt, das ist das umstrittenste Thema auf dem Gebiet der biblischen Prophetie, was wir heute durchmachen. Hesekiel 38 und 39. Aber ja. Ich würde vorschlagen, wir lesen einfach mal rein, dass wir so ein bisschen ein Gefühl kriegen und dann versuchen wir teilweise zu verstehen, wenigstens. Ich habe auch nicht die letztendliche Antwort auf alles. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen Gog, zum Land Magog, gegen den Fürsten von Rosch, Meschech und Tubal und weissage über ihn. Das Spannende da ist schon mal, dass Gog nur zweimal vorkommt in der ganzen Bibel. Einmal im Alten Testament, das ist hier, und einmal im Neuen Testament in der Offenbarung 20. Und Offenbarung 20 ist ja selbst wahrscheinlich auch der umstrittenste Abschnitt, das umstrittenste Kapitel, vielleicht in der ganzen Bibel. Also wir wissen eigentlich so gut wie nichts über Gog. Wahrscheinlich ist Gog auch gar kein Name, sondern eine Bezeichnung wie Pharao, also ein Herrschaftstitel. Zum Land Magog, gegen den Fürsten von Rosch, Meschech und Tubal. Also wir haben diese Namen im 1. Mose Kapitel 10, diese Tafel der Nationen, die Nachkommen von Noah. Da wird uns aufgeführt die Söhne Japhets. Japhets war ein Sohn von Noah. Und die Söhne Japhets waren Gomer und Magog und Madai und Javan und Tubal und Meschech und Tiras. Also hier haben wir Magog und Tubal und Meschech. Rosch finden wir nicht. Manche glauben, dass Tiras Rosch ist, also dass Rosch auch ein Nachkomme von Japhet war. Josch bedeutet aber auch so viel wie der Erste oder in diesem Sinne, also in manchen Bibelübersetzungen wird es auch übersetzt, der erste Fürst von Meschech und Tubal. Also Gog der Fürst und dann Rosch auch der Erste. Also da haben wir schon mal eine Diskussion, wer Rosch ist oder was Rosch ist. Es gibt ja diejenigen, die spekulieren, dass Rosch Russland ist. Ja, fand ich jetzt nicht besonders überzeugend, die Argumente, die ich da gelesen habe. Also es klingt so ähnlich. Gut, vielleicht kommen diese Stämme aus dem Gebiet, aus dem weiteren Gebiet von Russland, Ost oder ehemalige Sowjetrepubliken, muss man heute eigentlich sagen. Also Magog und Gog, Meschech und Tubal, das waren alles Völker, die so in der Gegend um das Schwarze Meer angesiedelt waren, soweit man das noch nachvollziehen kann. Also Magog wahrscheinlich Norden, Tubal vielleicht eher so Süden und zwischen Schwarzem Meer und Kaspischem Meer, aber auf jeden Fall geht es hier um Völker, die aus weit von dem Norden herkommen. Und das macht das Ganze auch interessant hier, weil wir hier nicht mit Feinden von Israel zu tun haben, die sie eigentlich, sage ich mal, ihr Nationenleben lang begleitet haben, wie die Assyrer oder die Babylonier oder von mir aus Ägypten. Solche Nationen, Persien, sondern erstmal hier Nationen, die im Norden angesiedelt sind. Und weissage über ihn und sprich. So spricht der Herr, Herr, Jahwe, siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosh, Meschech und Tubal, oder erster Fürst von Meschech und Tubal. Und ich lenke dich herum und lege Haken in deine Kinnbacken und führe dich heraus und dein ganzes Heer, Pferde und Reiter, sie alle prächtig gekleidet, ein großes Aufgebot mit Langschild und Kleinschild, Schwert führend, sie alle Söldner aus Paras, Kusch und Put, Kusch, das war Äthiopien, Nubien, also Nord-Sudan, von Meschech und Javan und Tubal, da wird nicht viel erwähnt, außer dass sie mit der alten Stadt Tyrus Handel getrieben haben. Also wir wissen aus der Bibel selber auch nicht viel davon. Josephus identifiziert Meschech als die Kappadokia, Gebiet südöstlich vom Schwarzen Meer, heutige Türkei. Tubal, auch aus einer ähnlichen Gegend. Und dann habe ich hier genau Nubien, Südsudan und Äthiopien ist Kusch. So, also diese Gegend südlich von Ägypten. Bei Put handelt es sich wahrscheinlich um Libyen. Genau. Soweit zu den Nationen hier. Also wir haben hier eine Allianz von Nationen aus dem Norden, aber auch aus dem Süden von Israel erstmal. Und was wir sehen, ist, dass Gott derjenige ist, der sie gegen Gottes Volk bringt, gegen Israel bringt. Also wir werden nachher noch sehen, dass der Gog, wer immer der war, auch seine eigenen Ideen hatten und seine eigenen Motivationen, aber Gott hat die Kontrolle, Gott gebraucht das Ganze. Und wir sehen auf jeden Fall hier ein sehr gut ausgerüstetes Heer mit Pferden und Reitern, also ein schnelles Heer, gut bewaffnet mit Langschild und Kleinschild, Schwertern, Söldner aus all diesen ja, verbündeten Staaten mit ihnen noch, mit Kleinschild und Helm, Gomer und all seine Scharen. Gomer habe ich mir auch aufgeschrieben oder ausgedruckt. Gomer wird mit den Kimmerern identifiziert, die auch so nördlich des Schwarzen Meeres erschienen sind. Und scheinbar sind sie dann später in die Region von Kappadokien, also Richtung Süden, vertrieben worden. Auch Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, identifiziert das Volk der Galater mit Gomer, also diese Gegend von Galatien, das wäre auch Osttürkei heute. Und dann haben wir hier Togarma, das soll angeblich das alte Armenien sein, was damals im östlichen Kappadokien lag, also auch hier im Osten der Türkei. Also alles Nationen, mit denen Israel eigentlich so nicht viel zu tun hatte und auch keine Konflikte hatte bis dahin. Rüste dich, rüste dir alles zu, du und dein ganzes Aufgebot, das zu dir hin aufgeboten ist, und steh mir zur Verfügung. Steh mir zur Verfügung, sagt der Herr. Und das hat mich angesprochen. Ich denke, das ist so ein geistliches Prinzip oder Gedanke, den wir uns da mitnehmen können, dass wir zugerüstet sein sollen, verfügbar sein sollen für den Herrn. Und wie können wir uns rüsten? Ich habe gleich an diese Waffenrüstung gedacht, an die geistliche Epheser 6. Schwert des Geistes, auch Helm des Heils. Also, wer wir in Jesus sind, das Wort Gottes, Gebet, Gemeinschaft, all diese Dinge, die uns zurüsten. Gott will auch uns gebrauchen und immer, aber manchmal hat er ganz besondere Aufträge für uns und da möchte er, dass wir bereit sind und stark sind und ihm zur Verfügung stehen. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden. Am Ende der Jahre sollst du in ein Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt, das aus vielen Völkern versammelt ist, auf die Berge Israels, die für lange Zeit zur Trümmerstätte geworden waren. Das ist aus den Völkern herausgeführt worden und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Also spricht über die Zukunft, zumindest für Hesekiel. Auf jeden Fall für Ezekiel. Also das Volk Israel ist wieder zurück in dem Land. Es ist Frieden. Sie wohnen in Sicherheit. Und dann heißt es, du wirst hinaufziehen wie ein Sturm, herankommen, wirst sein wie eine Wolke, das Land zu bedecken, du und alle deine Scharen und viele Völker mit dir. Sturm, dieses Bild sehen wir ja auch oft, haben wir schon in den Propheten gesehen, wenn Armeen herankommen, auch im Gerichtswirken von Gott. So spricht der Herr, Herr, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden Dinge in deinem Herzen aufsteigen und du wirst einen bösen Plan schmieden und sagen, ich will hinaufziehen gegen ein offenes Land, will ich über die kommen, die sich ruhig verhalten. In Sicherheit wohnen, sie alle wohnen ja ohne Mauern, auch Riegel und Tore haben sie nicht, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten und deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmerstätten und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, das Viehbesitz und andere Habe erworben hat, Leute, die den Mittelpunkt der Erde bewohnen, das war so. Geistliche, vielleicht auch typisch jüdische Sicht, sie im Zentrum stehen. Und wir sehen hier zwei Motivationen, die Gog hatte. Das eine war, er hat gesehen, es ist eine leichte Beute. Und das andere war schlicht und einfach Habgier. Sie kommen, um zu rauben. Das war seine menschliche Motivation. In Wahrheit ist es Gott, der das Ganze lenkt und ihn zieht. Auf jeden Fall hier eine Ermutigung für das Volk um Hesekiel, die in der Verbannung waren, dass diese Trümmerstätten wieder bewohnt sind und dass sie ein Land sein werden, dass wieder Wohlstand ist, dass sie gesegnet sind. Und ich würde mal sagen, das ist vielleicht das große Bild in dem Kontext von Hesekiel, den Verbannten eine Hoffnung zu geben, dass Gott noch was mit ihnen vorhat. Saba und Dedan, das sind arabische Völker und die Aufkäufer von Tarsis, das war wahrscheinlich Tassessos in Spanien. Gibt in Italien auch noch eine Stadt mit einem ähnlichen Namen, da sind sich die Gelehrten auch nicht ganz einig, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall. Und alle seine Händler werden zu dir sagen, kommst du, um Raub zu rauben? Also das waren jetzt Völker, die nicht direkt beteiligt waren an diesem Krieg, aber die wohl Handel getrieben haben mit diesen Völkern und die ihnen als Zuschauer diese Frage stellen, kommst du, um Raub zu rauben? Hast du dein Kriegsaufgebot aufgeboten, um Beute zu erbeuten, um Silber und Gold davonzutragen, um Vieh und andere Habe wegzunehmen, um einen großen Raub zu rauben? Darum weissage Menschensohn und sage zu Gog, so spricht der Herr, Herr, wirst du dich an jenem Tag, wenn mein Volk Israel in Sicherheit wohnt, nicht aufmachen und von deinem Ort kommen, vom äußersten Norden her, du und viele Völker mit dir, die alle auf Pferden reiten, ein großes Aufgebot und ein zahlreiches Heer, und wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen wie eine Wolke, um das Land zu bedecken? Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich über mein Land kommen lasse, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen als heilig erweise. Also Gottes Plan von dem Ganzen ist, sich als heilig zu erweisen, damit die Nationen ihn erkennen, seine Macht erkennen. Vielleicht auch Hintergrund von diesem Gedanken, Israel war in die Verbannung verschleppt, vielleicht ist ja der Gott Israels schwach, so haben die Heiden ja damals gedacht, diese lokalen Götter, Gott der Babylonier war stärker als der Gott Israels, deswegen konnten sie die Israeliten wegführen und vielleicht in dem Sinn als Demonstration, dass Gott ja mächtig ist, alle Nationen zu richten, selbst die Stärksten, die hier von weit her kommen. Große Frage ist jetzt natürlich, wann ist das passiert, das Ganze, und worum geht es hier? Und das ist sehr schwierig, finde ich, in diesen Kapiteln, weil Israel eben mit vielen Völkern, zumindest denen aus dem Norden, nicht viel zu tun hatte bis jetzt und die auch nicht in der Bibel erwähnt werden. Wirklich, wir haben nochmal im Neuen Testament eine Erwähnung. Und da ist jetzt die Frage, wann soll das Ganze stattfinden? Und manche sagen, es geht um Babylon, das Ganze ist bildlich gesprochen für Babylon. Aus dem Kontext auch, Ezekiel dreht sich ja im Großen und Ganzen um den Konflikt zwischen Israel und Babylon oder Babylon als Gottes Werkzeug gegen Israel. Ich weiß nicht, ob es viele andere Argumente noch gibt. Eine zweite Sicht war, dass es zur Zeit Esters passiert ist, das Ganze. Also nachdem Zerubabel die Verwandten wieder zurückgeführt haben in das verheißene Land. Aber bevor dann noch Nehemia kam und die Mauer wieder aufgebaut hat, die Mauern aufgebaut hat, auch wahrscheinlich noch vor Esra, also Zeit Esters, 473 vor Christus, die ganze Geschichte mit Haman, der die Juden umbringen wollte, dass er praktisch Gog wäre in diesem Bild und die Nationen, die gegen Israel kommen. Interessant, dass diese Nationen, die hier beschrieben werden, alle so vom Persischen Reich damals umfasst wurden. Also diese Nationen aus dem Norden, das wäre so der nördliche, nordwestliche Rand des Persischen Reiches gewesen, die Nationen aus dem Süden, der südliche Bereich, und wir werden auch noch Persien hier irgendwo sehen. Hier, also das ist die Sichtweise, dass es da um Haman ging und dass Gott die Juden gerettet hat auf wunderbare Weise durch Esther und das Ganze und dass die Juden sich dann im Gegenzug gerecht haben an ihren Feinden. Eine dritte Sichtweise sehen Gog oder in Gog den Antiochus Epiphanes. Der war ein griechischer König, könnten wir sagen, von den Seleukiden, glaube ich, hießen die. Der hat Israel in der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, der Makkabäerzeit, das Leben sehr schwer gemacht. Daniel widmet einige Kapitel ihm und er ist auch so ein Bild, der in den Tempel gegangen ist, dort ein Schwein opfern hat lassen, um den Tempel zu entweihen. Der hatte einen Riesenhass gegen die Juden. Und es gibt Ausleger, die glauben, dass es eine Vorschau auf Antiochus Epiphanes ist. Das wäre so im 3. Jahrhundert passiert dann. Weiß nicht, wie viel dafür spricht. Offensichtlich müssen wir ja da einiges auch bildlich verstehen. Eine vierte Sichtweise, die ich erst heute kennengelernt habe. Es gibt offensichtlich Ausleger, die es so historisch ein Stück weit auslegen, so ähnlich wie sie die Offenbarung historisch auslegen, die glauben, dass es hier um die Zeit des ersten Kreuzzuges geht, also so Ende des 11. Jahrhunderts nach Christus, dass Gog und die verbündeten muslimischen Nationen sind, die das heilige Land eingenommen haben und dann Gott, der die Kreuzritter dann gebraucht, um zu befreien. In dem Fall wäre Israel, das geistliche Israel, die Gemeinde im weiteren Sinn. Und Gog wäre der Führer der türkischen Seldschuken. Bin mir nicht sicher, ob da vieles dafür spricht. Also, es ist sehr spekulativ, das Ganze. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die das Ganze noch für zukünftig sehen, auch für uns. Derzeit, wenn Jesus wiederkommen wird, wir haben diesen Hinweis in der Offenbarung Kapitel 20, auch Offenbarung Kapitel 19, werden wir später noch sehen, sind Bilder, die zumindest verwendet werden aus dem Buch Hesekiel, auch Offenbarung 16, Ausgießung der sechsten Zornschale, haben wir Parallelen, Offenbarung sind da ganz viele Anspielungen aus dem Alten Testament. Das sind so Punkte, wo die Offenbarung sich auf Hesekiel 38 und 39 beziehen. Ja, das Problem da ist, dass die Ausleger sich auch nicht sicher sind, worum es genau geht oder wann es genau ist. Ich habe mir gedacht, ich zitiere das am besten mal hier, was der Thomas Eis hier schreibt. Der ist einer der bekanntesten oder führenden dispensationalistischen Ausleger heutzutage. Und er schreibt hier, die vielleicht am häufigsten vertretene Meinung, die in der Dispensationsliteratur verbreitet wird, ist die, dass die Invasion in der Mitte der Trübsalzeit stattfindet. Also es gibt diejenigen, die schon glauben, dass es vor der Trübsalzeit eine missglückte Attacke auf Israel geben wird, weil die Trübsalzeit damit endet, dass alle Völker der Welt bei Armageddon in Israel einfallen werden. Und viele glauben, dass es in der Mitte der Trübsalzeit ist. Diese Sichtweise setzt Hesekiel 38 und 39 mit einer Invasion des Königs des Nordens in Daniel 11, Vers 40 gleich. Ein weiteres Argument basiert auf der Aussage, dass sie in dieser Zeit alle in Sicherheit wohnen. Dies sei das Resultat des falschen Friedens, den der Antichrist in der ersten Hälfte der Trübsalzeit herbeiführen würde. Dann schreibt er aber auch, eine beträchtliche Anzahl von Bibellehrern glaubt, dass Gog und Magog-Invasion gleichzeitig mit der Schlacht von Harmageddon, Offenbarung 16, Vers 16, einherginge. Sie sagen, dass zur Zeit des zweiten Kommens von Jesus Christus die Schlacht von Harmageddon eine riesige Invasion sei und dass der Angriff in Hesekiel 38 und 39 zur letzten Zeit stattfindet. Von daher muss es sich um dasselbe Ereignis handeln. Eine ähnliche, aber leicht unterschiedliche Ansicht ist die, dass die Invasion nach dem zweiten Kommen Jesu Christi auf die Erde erfolgt, also während der Zeit zwischen dem Ende der Trübsalzeit und dem Beginn des tausendjährigen Reiches. Ist vertraut, na, mit dem, genau, muss man nicht erklären. Der Hauptaugenmerk für diese Meinung ist, dass Israel in dieser Zeit Frieden hatte. Und die letzte große Sichtweise besagt, dass die Schlacht von Hesekiel am Ende des tausendjährigen Reiches stattfindet und basiert auf Offenbarung 20, Verse 7 bis 9, von einem Konflikt am Ende des tausendjährigen Reiches, wenn Satan freigelassen wird. Also die, die es zukünftig sehen, die sind sich auch nicht einig, wann es denn dann genau stattfinden würde. Also deswegen ist es ziemlich schwierig. Und dann eine sechste Sichtweise ist, dass es hier um einen geistlichen Kampf geht, ein geistlicher Kampf, der hier beschrieben wird. Die Sichtweise vertreten vor allem die, die Offenbarung, auch Offenbarung 20, das Friedensreich, geistlich deuten würden. Ist ja die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo das tausendjährige Friedensreich zumindest wörtlich erwähnt wird. Und sie würden es als geistlichen Kampf sehen von Satan und seinen dämonischen Armeen gegen die Gemeinde Jesu Christi und die Wiederkunft Jesu würde dann in diesem Bild seine Gemeinde retten. Da habe ich an 2. Thessalonicher 2 gedacht. Oder auf 2. Thessalonicher 1, Vers 6 ist es so: Gewisses bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen bei uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn nicht gehorchen. Also das Feuer, was wir dann noch sehen werden, vielleicht bei der Erscheinung von Jesus Christus, vielleicht lese ich Offenbarung 20 auch nochmal, dass wir das haben. Offenbarung 20 ab Vers 7 wäre diese Stelle, wo Gog im Neuen Testament erwähnt wird. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen und an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Also entweder verwendet er hier Gog und Magog und diese Geschichte hier in Hesekiel als Bild für einen zukünftigen, als Vorschau sozusagen, und er bezieht sich auf das, oder es ist wirklich die Erfüllung. Von dem: Sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie, vielleicht die Wiederkunft von Jesus. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Und so weiter. Und so fort. Ja, soweit die 6 Sichtweisen, die ich gefunden habe. David Gussig schreibt darüber: Alle haben ihre Probleme. Und vielleicht ist es hier wirklich der Fall, wo wir die spezielle Erfüllung erst verstehen werden und erkennen werden, wenn es wirklich erfüllt wird. Also, ja. Aber lesen wir inhaltlich weiter. Vers 16 haben wir gelesen: Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich über mein Land kommen lasse, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen als heilig erweise. Also Gott wird seine Macht erweisen. Das ist so sein himmlischer Plan in dem Ganzen. So spricht der Herr: Herr, bist du nicht der, von dem ich in den vergangenen Tagen geredet habe durch meine Knechte, die Propheten Israels, die in jenen Tagen jahrelang weissagten, dass ich dich über sie kommen lassen würde? Und da ist auch wieder interessant, wo hat er denn genau über ihn geredet? Wie gesagt, Gog kommt hier das einzige Mal vor im Alten Testament und dann nur einmal im Neuen Testament. Das ist auch so ein bisschen mysteriös. Wir haben in den Propheten ja schon verschiedene Stellen gesehen. Micha unter anderem hat man es gesehen, dass Nationen gegen Israel kommen werden. Dieses Bild haben wir schon. Wir haben in Jesaja gesehen, Gerichtsworte über diese arabischen Nationen, über Babylon, über Assur. In diesem Sinn, oder dass sie gegen Israel kommen werden. Aber so ganz klar finde ich es auch nicht. Ich habe zumindest noch nicht die Einsicht, wo er da jetzt genau erwähnt wird. Nicht mit Namen. Vers 18: Und an jenem Tag wird es geschehen, an dem Tag, wenn Gog in das Land Israel kommt, spricht der Herr: Herr, da wird mein Grimm in meiner Nase aufsteigen. Und in meinem Eifer, im Feuer meiner Zornglut habe ich geredet, wenn an jedem Tag nicht ein großes Beben im Land Israel sein wird. Und vor mir werden beben die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes und alle Kriechtiere, die auf dem Erdboden kriechen und alle Menschen, die auf der Fläche des Erdbodens sind. Und die Berge werden niedergerissen werden und die Felsstufen werden einstürzen und jede Mauer wird zu Boden fallen. Alttestamentliche Bildsprache kennen wir schon von anderen Propheten auf. Ich wollte auch gerade mal vorlesen, was ich heute in meiner stillen Zeit gelesen habe, im Psalm 18. Vers, oder fangen wir im Vers 6 an. Fesseln des Todes umgaben mich, ich stand vor den Fallen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei vor ihm drang an seine Ohren. Vers 8, da wankte und bebte die Erde, die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Rauch stieg auf von seiner Nase und Feuer fraß aus seinem Mund, glühende Kohlen brannten aus ihm, also fast so wie ein Drache, gell? Der Herr als Drache im Gericht. Er neigte den Himmel und fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf einem Cherub und flog daher, so schwebte er auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seinem Versteck rings um sich her, zu seiner Laube wasserdunkel, dichtes Gewölk. Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken verrüger mit Hagel und Feuerkohlen und der Herr donnerte im Himmel und so weiter und so fort. Sehr ähnliche Sprache, vielleicht bezieht sich Hesekiel da auch. Das Interessante ist, dass der Kontext vom Psalm 18 ist, als David von Saul verfolgt wurde. Und da lesen wir zumindest nirgendwo von diesen Erdbeben und Feuer und Hagel und Feuerkohlen, die vom Himmel fallen. Also wahrscheinlich, ich nehme an, es ist Bildsprache. Wir müssen hier nicht davon ausgehen, dass es wirklich unbedingt wörtlich so passiert. Ich meine, die Frage wäre, ein Erdbeben, würde das nur die Feinde treffen oder nicht Israel auch? Also wenn wir es vergleichen, wir haben auch Jesaja an anderen Stellen ähnliche Sprache, auch im Neuen Testament, an Matthäus 24, Ölberg, Predigt von Jesus, haben wir ähnliche Bilder, Sprache von Bilder von Gericht im weitesten Sinne. So würde ich es verstehen, nicht unbedingt wörtlich, da jetzt ein Erdbeben und Berge, die einstürzen, erwarten, sondern Bild für Gottes Gerichts handeln, wo er vielleicht auch die Mächtigen stürzt und in diesem Sinn. Sodom und Gomorra haben wir natürlich als Bild für Feuer, das vom Himmel fällt. Diese Dinge. Obwohl es gibt in Josua und an anderen Stellen in Königen auch Bilder, wo Gott geholfen hat durch Naturereignisse, also mit Hagel und so weiter. Aber ich würde es hier eher als Bild für Gericht nehmen. Hat mich Psalm 18 heute dran erinnert. Es war recht interessant, dass ich das gerade gelesen habe heute Morgen. Und ich rufe auf meinem ganzen Gebirge das Schwert über ihn herbei, spricht der Herr, Herr, da wird das Schwert des einen gegen den anderen gerichtet sein. Also diese Nationen, die bekriegen sich da gegenseitig. Vielleicht in dieser Verwirrung von Gottes Gericht, das haben wir auch schon gesehen. Buch der Richter, Gideon zum Beispiel. Und ich werde ins Gericht mit ihm gehen durch Pest und durch Blut und einen überschwemmenden Regen und Hagelsteine. Feuer und Schwefel lasse ich auf ihn regnen und auf seinen Scharen und auf die vielen Völker, die mit ihm sind. Und ich werde mich groß und als heilig erweisen und werde mich kundtun vor den Augen vieler Nationen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Das ist der Zweck von dem Ganzen, dass sie Gott als Herrn erkennen. Und vielleicht auch Gottes Zweck in dem geistigen Kampf, in dem wir stehen, wenn er siegreich ist, dass er sich als der Herr erweist. Und er hat uns ja verheißen, dass wir einen Ausweg haben werden in jeder Versuchung. Und dass er da für uns kämpft auch. Dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Vers 39 haben wir erstmal nochmal eine Wiederholung von dem Ganzen. Die ersten Verse, das ist auch wieder typisch hebräische Literatur. Nochmal eine Zusammenfassung und dann eine Erweiterung. Und du, Menschensohn, weissage über Gog und sprich, so spricht der Herr, Herr. Sieh, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Meschech und Tubal. Und ich werde dich herumlenken und dich gängeln und dich heraufziehen lassen vom äußersten Norden her und dich auf die Berge Israels bringen. Und ich werde dir den Bogen aus deiner linken Hand schlagen und deine Pfeile aus deiner rechten Hand fallen lassen. Auf den Bergen Israels wirst du fallen, du und alle deine Scharen und die Völker, die mit dir sind. Den Raubvögeln aller Art und den Tieren des Feldes habe ich dich zum Fraß gegeben. Auf dem freien Feld sollst du fallen. Haben wir auch schon gesehen. Also Leiber, die jetzt nicht begraben werden, die von den Tieren gefressen werden. Das galt als Fluch damals. Denn ich habe es geredet, spricht der Herr, Herr, und ich sende Feuer gegen Magog, Feuer seines Gerichts, und gegen die, die auf den Inseln sicher wohnen. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Also Gott wird jetzt Magog und sein Land richten, statt dass er Israel platt macht. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun mitten in meinem Volk Israel und werde meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin, der heilig ist in Israel. Siehe, es kommt und es wird geschehen, spricht der Herr, Herr, das ist der Tag, von dem ich geredet habe. So, Gott verherrlicht sich über die Nationen. Im Kontext von Hesekiel ein Trostwort für die Juden, die in der Verbannung sind und gerade total beherrscht und verschleppt sind von den Nationen. Also zumindest soweit können wir verstehen, was Gottes großer Zweck von dem Ganzen ist, wenn wir vielleicht auch nicht ganz genau wissen, wann es passieren wird. Und dann wird beschrieben, was für ein großes Heer das Ganze war, was für eine riesige Invasion. Lesen wir im Vers 9, die Bewohner der Städte Israels werden hinausgehen und werden Feuer machen und heizen mit Waffen, und zwar mit kleinen Schilden und Langschilden, mit Bogen und Pfeilen, mit Handkeulen und Lanzen, und sie werden damit 7 Jahre lang Feuer machen. Und sie werden kein Holz vom Feuer sammeln, noch aus den Wäldern schlagen, sondern werden mit den Waffen Feuer machen. Also sehen wir, was für ein großes Heer das gewesen sein muss. Riesiger Haufen an Waffen. Und das ist natürlich ein Problem für die ganzen Leute, die es zukünftig sehen, dass hier offensichtlich ein antiker Krieg beschrieben wird. Mit Pferden, mit Waffen, mit Schildern und Rüstungen und Speeren und Pfeil und Bogen, und sie kommen, um Beute zu machen, nämlich das Vieh wegzuführen. Das ist in der Regel nicht, worum moderne Kriege geführt werden, eher um Öl. Also die ganze Sprache ist die Sprache von einem Krieg, der in der Antike stattfindet, mit alten Waffen halt. Und die Ausleger geben das auch zu. John Warburg zum Beispiel, Dallas Theologischen Seminar, ein dispensationalistischer Ausleger, der hat das auch zugegeben, dass es ein Problem ist, dieser Sichtweise. Weil auf der einen Seite, sie beharren immer auf einer sehr wörtlichen Auslegung, es muss wörtlich passieren, aber es ist praktisch nicht möglich oder fast nicht möglich, es wörtlich zu nehmen und es in der weiten Zukunft einen modernen Krieg zu sehen. Also die verbiegen sich da hinten und vorne, um das irgendwie zu rechtfertigen. Manche sagen dann, aus irgendwelchen Umständen wird es so sein, dass moderne Waffen nicht brauchbar sein werden und dass sie deswegen wieder mit Pfeil und Bogen kommen. Aber für mich klingt das alles nicht besonders glaubhaft und schlüssig. Also von der Sprache her scheint es hier um einen antiken Krieg zu gehen.
Ja, und dass man aus Waffen Feuer machen kann, daran bin ich gehangen. Die sind ja in der Regel Holzpfeile, okay, der Bogen ist aus Holz, aber Schwerter,
Ja, gut, sie verwenden sie ja 7 Jahre lang als Brennholz. Das heißt ja nicht unbedingt, dass sie Feuer hatten, die 7 Jahre lang durchgebrannt sind, sondern sie mussten kein Holz machen, weil genug Holz von den Pfeilen und Lanzen und so weiter da war. Und den Handkeulen. Von dem wir hier lesen, die Schilder waren auch aus Holz, wahrscheinlich mit Metall beschlagen. Ja. Das haben sie dann wahrscheinlich abgemacht. Und sie werden ihre Räuber berauben und ihre Plünderer plündern, spricht der Herr. Herr, auf jeden Fall wird Gottes Volk siegreich sein, ob das jetzt der Zeit ist, wo Jesus wiederkommt, ob es der geistliche Kampf ist, in dem wir alle stehen, oder in dem es ein antiker Kampf, antike Feinde waren, die gegen Gottes Volk gekommen sind. Und das ist das, was ich mir geistlich mitnehme, als Anwendung aus diesem Kapitel. Der Herr ist der Sieger und wir werden mit ihm siegreich sein. Und an jenem Tag wird es geschehen, da werde ich dem Gog einen Ort geben, wo in Israel ein Grab für ihn ist. Das Tal Abarim östlich vom Meer. Und es wird den Durchreisenden den Weg versperren und dort werden sie Gog und seinen ganzen Prunk begraben und sie werden es nennen Tal Hamon Gog. Also wieder so ein Bild, so viel Leichen, Erschlagene, dass sie ein ganzes Tal damit einfüllen können, dass Leute gar nicht mehr durchlaufen können. Und sie nennen das Ganze Hamon Gog, also das Tal von Gog. Und das ist ein Argument von denen, die es im Buch Esther sehen. Hamon, Haman. Und das Haus Israel wird es begraben, um das Land zu reinigen. 7 Monate lang. Also geht es auch um kultische Reinigung. War natürlich unrein für die Juden, da Leichen herumliegen zu haben. 7 Monate lang, das ist ganz schön lang, ne? Wobei 7 ist ja auch wieder eine interessante Zahl.
Ja,
ist wieder die Frage, ob das alles wörtlich zu verstehen ist. Wir haben 7 Jahre, wir haben 7 Monate, das ist ja zumindest schon mal interessant. Und das ganze Volk des Landes wird sie begraben und es wird ihnen zum Ruhm sein am Tag, da ich mich verherrliche, spricht der Herr. Und es werden Männer mit einem beständigen Auftrag, sie werden Männer mit einem beständigen Auftrag aussondern, die im Land umherziehen und mit den Durchreisenden, die auf der Fläche des Landes übrig gebliebenen begraben, um es zu reinigen. Am Ende der 7 Monate sollen sie es durchsuchen. Also es gab ein eigenes Komitee, die sichergestellt haben, dass das Land wieder sauber ist. Kultisch sauber. Ziehen nun die Umherziehenden im Land umher und es sieht jemand Menschengebein, dann soll er ein Mahl daneben errichten, bis die Totengräber es im Tal Hamon Gog begraben haben. Und auch der Name einer Stadt lautet Hamona. Auch irgendwo aufgeschrieben, was das bedeutet.
Bei mir steht lärmende Menge.
Genau, ja, irgendwas mit Menge hat es zu tun. Ja. Genau, bei mir sind leider keine Anmerkungen dabei. Das vermisse ich meine alte Bibel.
Das ist aber sehr modern übersetzt.
Ich habe die mit der großen Schrift.
So,
für meine blinden Augen, dafür sind die ganzen Anmerkungen nicht mehr da, die fehlen mir wirklich.
Okay.
Genau, es geht um eine Menge, also das erinnert auch wieder an das große Heer, was da geschlachtet wurde in dieser Schlacht. So werden sie das Land reinigen. Und du Menschensohn, so spricht der Herr, Herr, sage zu den Vögeln aller Art und zu allen Tieren des Feldes, versammelt euch, und kommt und sammelt euch von allen Seiten her zu meinem Schlachtopfer, das ich für euch schlachte, einem großen Schlachtopfer auf den Bergen Israels und fresst Fleisch und trinkt Blut. Normalerweise wurden die Tiere geopfert und die Menschen haben die Tiere gegessen. Jetzt ist es umgekehrt, also ziemlich krasses Bild auch. Fleisch von Helden sollt ihr fressen und Blut von Fürsten der Erde sollt ihr trinken. Widder, Lämmer und Böcke, Stiere, Mastvieh aus Barschaden sind sie alle. Und Fett sollte fressen bis zur Sättigung und Blut trinken bis zur Trunkenheit von meinem Schlachtopfer, das ich für euch geschlachtet habe. Und ihr sollt euch an meinem Tisch sättigen mit Pferden und Reittieren, mit Helden und allerlei Kriegsleuten, spricht der Herr, Herr. Also so richtig gute alttestamentliche, fernöstliche Macho-Sprache. Ne? Ich werde euch den Tieren so ein Fraß vorwerfen. Haben die Könige auch gesagt, wenn sie so gegeneinander geprahlt haben. Haben viel mit Bildern gearbeitet. Und ich werde meine Herrlichkeit unter den Nationen erweisen und alle Nationen werden mein Gericht sehen, das ich gehalten habe und meine Hand, die ich an sie gelegt habe. Und das Haus Israel wird erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, von jenem Tag an und in alle Zukunft. Also eine Bestätigung wieder für die Juden. Und dieses Schlachtopfer für die Vögel, das ist das, was wir natürlich in der Offenbarung Kapitel 19 sehen. Also entweder wieder als Bild, als Hinweis oder als Erfüllung. Dann müssten wir Kapitel 19 und Kapitel 20 parallel sehen. Was dann wieder eher zu einer geistlichen Auslegung spricht von dem Ganzen. Aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Sonst sitzen wir morgen noch
ja,
da.
Verstehe.
Aber es gibt Leute, die die Offenbarung chronologisch sehen. Und es gibt die, die sehen, dass hier siebenmal immer wieder dasselbe wiederholt wird. Und es jeder dieser sieben Abschnitte endet mit dem letzten Gericht. Und interessant, am Ende von Kapitel 19 in der Offenbarung, Kapitel 20, haben wir diese zwei Hinweise auf Hesekiel 38 und 39, auch Kapitel 16. Und das ist zumindest mal interessant. Also wenn das beides von derselben Sache spricht und da wirklich erfüllt wird, dann müssten wir es als parallel sehen. Ich habe von einem Autor gelesen, der das ganze Buch Hesekiel parallel zu der Offenbarung sieht. Ich habe es nur kurz reingelesen. Ich hatte nicht die Zeit, das Ganze zu lesen, aber zumindest mal spannend. Vers 23, und die Nationen werden erkennen, dass das Haus Israel um seiner Schuld willen gefangen weggezogen ist, weil sie treulos an mir handelten und ich mein Angesicht vor ihnen verborgen und sie in die Hand ihrer Bedränger gegeben habe, sodass sie allesamt durch Schwert gefallen sind. Also, dass die Nationen Israel jetzt nicht gefangen genommen haben, weil ihr Gott so schwach war, sondern weil er sein Volk gerichtet hat, weil sie ihm untreu waren. Das ist die große Lektion von dem Ganzen, die geistliche Lektion. Gott will den Nationen beweisen, dass er der Herr ist und auch, dass Israel sieht, dass ihr Gott nicht schwach ist, sondern dass er sie nur gezüchtigt hat, weil sie ihm untreu waren. Aber wenn Gott für sie kämpft, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Schreibt uns der Paulus im Römerbrief. Nach ihrer Unreinheit und nach ihren Verbrechen habe ich mit ihnen gehandelt und habe mein Angesicht vor ihnen verborgen. Darum, so spricht der Herr, Herr, jetzt wende ich das Geschick Jakobs und erbarme mich über das ganze Haus Israel und eifere für meinen heiligen Namen. Und vielleicht ist dieser Kampf, wo Gott für Israel kämpft, einfach eine Illustration auch, dass er wieder mit Israel ist und wieder für Israel ist, eine Ermutigung für die Verschleppten, um ihnen eine Zukunft, eine Hoffnung, eine Vision zu geben, dass Gott noch nicht fertig ist mit ihnen, dass Gott noch was vorhat mit ihnen. Und sie werden ihre Schmach tragen und all ihre Untreue, mit der sie treulos an mir gehandelt haben, wenn sie in ihrem Land sicher wohnen und niemand sie aufschreckt, wenn ich sie aus den Nationen zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt habe und mich so an ihnen als heiliger Weise vor den Augen der vielen Nationen, also Israel wieder zurück. Das war ein Riesentrost für die Verschleppten, bei denen Hesekiel war. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, da ich sie zwar gefangen zu den Nationen weggeführt habe, sie aber wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort zurücklasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, Herr. Und das erinnert mich wieder an Joel und Apostelgeschichte 2. Also ich glaube, letzter Hinweis hier ist in die weitere Zukunft auf das messianische Zeitalter, wenn der Messias da ist, dass sie ihn von Angesicht zu Angesicht erkennen werden in Jesus, die messianischen Juden. Also geistlich nehme ich mir mit, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns kämpft, dann sind wir auf der Siegerseite. Egal wie viel die Feinde sind oder wie stark die sind oder wie laut die brüllen. Und für die konkreten Zuhörer, die es zuallererst gehört haben, von Ezekiel vor allem auch eine Ermutigung, die alles verloren haben, der Tempel zerstört, verschleppt aus ihrem Land, menschlich gesehen keine Hoffnung, tausende Kilometer weit weg von ihrer Heimat, also menschlich gesehen war es vorbei. Aber Gott ermutigt sie und sagt ihnen, nee, ich habe noch was mit euch vor, ich werde euch wieder sammeln und ich werde für euch kämpfen. Ihr werdet mein Volk sein und ihr werdet mich erkennen. Ich werde meinen Geist auf euch ausgießen. Verheißung des neuen Bundes, wie wir in den letzten Kapiteln gesehen haben. Und ich glaube, in diese Richtung geht dann auch die Vorschau in den nächsten Kapiteln 40 bis 48. Auch sehr umstritten, aber ich glaube, das ist geistlich gesehen für die damaligen Zuhörer, ihnen diese Vision zu geben, dass Gott sagt, ich habe noch was mit euch vor. Und zwar Großes.